Gemeinsam denken, wirksam verändern. Ein Buch von Stefanie Borgert. Stefanie Borgert ist ein Kind des Ruhrgebietes. Direkt, humorvoll und auf den Punkt. Als Ingenieurinformatikerin hat sie in ihrer Karriere als Angestellte in der IT das erlebt, worüber sie schreibt. Sie fürchtet sich nicht vor Unerwartetem, Unbeständigkeit und Intransparenz. Die hohe Vernetzung und Dynamik unserer komplexen Welt treibt sie an, ihre Führungserfahrung aus der IT-Branche zu nutzen und als Autor, Coach und Vortragsrednerin einen für komplexe Systeme notwendigen Paradigmenwechsel herbeizuführen. In ihren Büchern dreht es sich um das Meistern der Komplexität, immer praxisbezogen und mit viel Denkanstößen. Auf vielen Kongressen, Kickoffs, Neujahrsempfängen und Inhouse-Events von Unternehmen ist Stefanie Borgert auch als Rednerin dafür bekannt, wertschätzend und direkt zu irritieren und zum komplexen Denken einzuladen. Freuen Sie sich auf ein komplexes Podcast-Gespräch, in dem gemeinsam gedacht wird. So denke ich zumindest. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab! Steffi, du bist im Ruhrgebiet geboren und auch aufgewachsen und du hast als eine der ersten Frauen Ingenieurinformatik studiert und bist dann beruflich in die IT eingestiegen, gleich zu Anfang deiner Karriere. 2007 hast du dich dann selbstständig gemacht und begleitest seitdem Teams und Organisationen, sagen wir mal, in Veränderungsprozessen, vielleicht auch in der Transformation. Können wir ja nachher noch dazu einsteigen. Und du bist, so habe zumindest ich dich kennengelernt, Komplexitätsforscherin. Und du schreibst dazu auch Bücher zu diesem komplexen Thema und du bist Vortragende. Und da du auch kabarettistische Eigenschaften hast, sind deine Speeches, deine Vorträge nicht nur zum komplexen Thema, sondern sie sind auch direkt klar, ungeschminkt. Du bist ein echtes Kind des Ruhrpotts, würde ich mal so sagen. Und da du als Komplexitätsforscherin unterwegs bist und deine Bücher auch immer mit Komplexität etwas zu tun haben, habe ich gedacht, ich frage dich mal zu diesem komplexen Thema im Podcast. Weil dein letztes und dein aktuelles Buch Gemeinsam denken, wirksam verändern wunderbar zu unserer gesellschaftlichen Situation gerade passt. Es ist dein 8. Buch und ich freue mich jetzt auf den Austausch mit dir.
Das tue ich auch. Danke für die Einladung.
Ich habe es ganz vergessen noch zu sagen, das Buch, von dem wir jetzt gerade oder gleich sprechen werden, das hat den Buchpreis 2024-2025 des DVCT bekommen und dazu noch herzliche Gratulation.
Danke.
Wenn ich den Titel dann so lese, gemeinsam denken, wirksam verändern, Steffi, dann finde ich, oder dann klingt das für mich so ein bisschen nach einem Appell. Deswegen zwei Fragen. Ist es ein Appell? Und die zweite Frage, was ist für dich gemeinsam? Also was ist das Wir?
Ist es ein Appell? Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir, glaube ich, selber noch nie gestellt. Also wohl wissend, dass das sofort so verstanden werden kann, klar, aber ich meine das, glaube ich, eher als Einladung. Und für mich ist das oder war erstmal, dass wir, als ich das Buch geschrieben habe, die Bereiche, Abteilungen, Teams in Organisationen. Also da, wo Menschen zusammenkommen, um Probleme zu lösen. Also unterstellen wir mal, dass das der Grund ist, warum sie zusammenkommen. Und ich eben, wenn ich mit auch gerade mit Managementrunden arbeite, eine lange Zeit da immer wieder gesessen und gedacht habe, was macht ihr da eigentlich? Also mit Denken hat das nichts zu tun, was hier in zweitägigen Offsites oder Workshops irgendwo passiert, sondern es ist so ein Klatschaustausch von fertigen Meinungen, die weggetuppert sind und immer wieder ausgepackt werden. Und da gibt es keine Momente, wo eine Gruppe wirklich mal zusammen denkt. Also wo, keine Ahnung, wo ich dann auch irgendwann sage, Claudia, so habe ich das noch nie betrachtet. Krass. Wenn ich das mal so betrachten würde für den Moment, käme ich ja auf Ideen oder ich ändere meine Meinung, weil das, was du sagst, ist völlig einleuchtend. Das alles erlebe ich extrem selten. Und das war für mich auch so der Auslöser, das Buch zu schreiben, weil mein Dreisatz sozusagen oder mein Dreisprung war, Transformationen sind ja immer so schwierig und viele versickern ja in der Tat auch einfach wieder, weil wir nicht passend miteinander reden und wir reden nicht passend miteinander, weil wir gar nicht miteinander denken.
Mhm. Also ich habe dich jetzt aus dem Buch und auch jetzt gerade so verstanden, dass du forderst, dass wir mehr kollektiv denken.
Ja.
So, wie gelingt das denn? Was denkst du, wie das gelingen kann in Teams oder auch ja in unserer Gesellschaft oder sagen wir jetzt zwischen uns beiden? Wie könnte es denn gelingen, dass wir kollektiv denken?
Ich glaube, dass wir dafür einen bestimmten Raum brauchen und auch durchaus eine Verabredung, das tun zu wollen. Also es ist ja, wie es fast immer ist, du kannst die Menschen dazu einladen und du kannst ihnen den Rahmen schaffen, in dem das möglich ist. Das ist, wenn ich jetzt mal an, keine Ahnung, ich denke an so übliche Meetings oder Transformationsworkshops oder ich denke an PolitikerInnengespräche oder hier Talkrunden oder so. Das sind alles keine Rahmen, wo gemeinsames Denken möglich ist. Das sind alles nur Rahmen für schnellen, hastigen Abklatsch von Meinungen. Und das kann auch manchmal Sinn machen, aber nur, wenn wir eigentlich nur kurz unsere anstehende Entscheidung nochmal überprüfen wollen, aber nicht, wenn wir uns wirklich sinnsetzend austauschen wollen. Und das, was, kommen wir vielleicht gleich der auch noch zu, das, was ich nenne das ja einen Diskurs führen, also einen praktischen Diskurs führen. Und der dient ja dazu, also das ist seine Bestimmung sozusagen, dass eine Gruppe, wer auch immer das ist, die soziale Wahrheit kreiert. Also die bringt nicht einer mit und wir schlagen uns die Argumente so lange um die Ohren, bis ich irgendwann sage, ja, Claudia, du hast recht und deine Meinung ist jetzt die, die für uns alle gilt, sondern wir kreieren in diesem Diskurs, in diesem Austausch unsere gemeinsame Wahrheit.
Mhm.
Und da kann es auch sein, ich bin gar nicht mit allen Facetten einverstanden, aber es ist tragfähig genug, dass alle dazu nicken können und das mitgehen können.
Du hast es jetzt selber auch schon angesprochen, dass es natürlich nicht so schnell geht und auch nicht in der Kürze. Und ist das nicht vielleicht auch gerade das Problem, dass wir heute aufgrund dessen, weil wir ständig meinen, wir haben die Zeit nicht und es muss doch schnell gehen? Ich denke jetzt da gerade so an schnelles Denken, langsames Denken, dass wir denken, wir müssen alles viel effizienter und effektiver machen und deswegen kommen wir nicht mehr so ins Denken. Kann das auch sein?
Ja, ich weiß das nicht. Ich gehe diesen Gedankengang auch mit. Ich weiß nur nicht, an welcher Stelle wir dann ausgerechnet das Denken als das bremst uns aus kategorisiert haben, um es irgendwie unter den Tisch fallen zu lassen. Das weiß ich jetzt nicht. Denn das letztendlich stimmt das ja nicht. Also das ist ja keine Kausalkette. Ich kann ja das Durchdenken, das Hinterfragen, das tiefer gucken und das tiefer miteinander sprechen, das ist ja jetzt kein ewig langer, zäher Prozess. Wenn das geübt ist, ist das nicht langsamer als das oberflächliche Austauschen von Argumenten.
Mhm. Ja, nun, aber ich brauche A, Interesse, ich brauche Neugierde, ich brauche Offenheit und ich muss zuhören können, was der andere sagt, ohne mir selber schon Gedanken geformt zu haben, wie ich es jetzt sehe, weil ich ja denke, es ist richtig, was ich meine.
Na, es ist gar nicht so schlecht, wenn du dir schon Gedanken geformt hast, also wenn du eine Meinung mitbringst. Es wäre nur schön, wenn du die auch in der Schwebe halten kannst und willst und nicht sagst, okay, ich sehe zu, dass ich die hier durchsetze, sondern ich möchte irritiert werden, ich möchte neue Gedanken dazulegen, ich möchte am liebsten mit einer veränderten Meinung hier wieder rausgehen, als ich reingegangen bin. Die Bereitschaft sollten wir mitbringen, wenn wir in einen Diskurs gehen wollen. Und ich persönlich glaube, weil das ja wirklich hier Sinnsetzung ist, also damit kreiert ja auch eine Gruppe tatsächlich die soziale Wahrheit. Das ist ja ein kreativer Prozess. Das ist ein Prozess, wo was Gemeinsames entsteht sozusagen. Und ich behaupte, oder meine Sicht auf die Menschen ist, dass wir da grundsätzlich alle Spaß dran haben. Also mehr Spaß, als zu gucken, wer hier gewinnt und wessen Argument wir uns hinterher alle richten müssen. Und deswegen ist das, glaube ich, grundsätzlich überhaupt gar kein Hexenwerk. Wir haben uns nur Verabredungen und Strukturen geschaffen, in denen wir das einfach nicht mehr praktizieren.
Oder aber, als ich dir so zugehört habe, ist mir so in den Kopf gekommen, oder aber wir suchen einfach nur nach Schuldigen und suchen deswegen in einer bestimmten Richtung und argumentieren und denken auch in dieser Richtung. Und deswegen, weil wir nach Schuldigen suchen, sind wir weniger unterwegs in der Dynamik, dass wir sagen, wir gehen eher an die Struktur heran oder an die soziale Wahrheit oder sowas.
Ja, und das, also wenn es kollektiv ist, das schnelle Suchen nach Schuldigen, ist das ja auch eine strukturelle Fragestellung, ne? Also was ist denn unsere Verabredung, wie wir miteinander umgehen? Wenn es sich immer nur oder meistens darum dreht, den oder die Schuldigen zu finden, dann ist das eine strukturelle Fragestellung. Mhm. Und dann brauchen wir eine neue Verabredung. Also wir müssten es reflektieren, wir müssten uns neu verabreden und wir müssten uns daran halten, bis diese neue Struktur sich etabliert hat. Und das natürlich fängt das dann in dem tatsächlich stattfindenden Gespräch auch bei jedem Einzelnen an. Und dann fängt es auch da an, dass eine Gruppe, wer auch immer jetzt gerade miteinander spricht, gegenseitig aufeinander aufpasst. Also dass wenn ich ausbüchse, dass du sagst, der Steffi, warte mal kurz, wir haben verabredet, dass wir irgendwie nicht unsere Meinungen durchpeitschen, sondern dass wir da tatsächlich drauf rumkauen. Und ich schlage jetzt mal vor, das alles in grün zu betrachten und dann bitte betrachten wir es mal kurz in grün.
Mhm. Was denkst du denn, Steffi, was sind denn so bei uns Menschen so die meisten, jetzt nenne ich es einfach mal Denkfehler oder auch Denkmuster, denen wir gerne wieder verfallen, wenn wir in Meetings sind, wenn wir im Bundestag zuhören oder im Bundestag selber reden? Was denkst du, was ist da so unser Hauptkasus Knaxus?
Also zum einen glaube ich ja, dass uns das Denken abgetrainiert wird. Also in unseren Bildungssystemen wird Denken jetzt nicht gerade gefördert und kritisches Denken schon mal gerade gar nicht. Und wir sind, also ich mache das jetzt mal recht pauschal, ne? Das ist, müsste man ausdifferenzieren, das nicht für alle gleich und nicht überall gleich. Das, was ich erlebe, ist aber, dass wir sehr darauf trainiert werden, zu individualisieren, also auch sehr zu psychologisieren. Das heißt, ich gucke mir eine Debatte im Bundestag an und denke, ja, ist doch aber typisch, ist doch genau der Pamphlet-Typ da in seinem ätzenden Anzug. Da kann ja nichts mehr rauskommen. Also dieses sofort das auf die Person zuschreiben. Und natürlich finden wir dann Gedanken, wo wir sagen, siste. Das ist so das eine. Und dass es uns damit auch ganz schwer fällt, Sichtweisen, die nicht unsere sind, erstmal im Raum stehen zu lassen. Und zu akzeptieren, also voll und ganz zu akzeptieren, dass auch die, die wir nicht sympathisch finden, die, deren Meinung wir nicht teilen, dass die ihre Wahrheit haben dürfen. Und dass diese Wahrheit für diese Menschen genauso wahr ist wie meine für mich. Und das ist nicht immer leicht auszuhalten. Also ich hätte ja auch am liebsten, dass alle Welt so denkt, wie ich das für richtig halte. Tut sie aber nicht. Und manchmal ist das Arbeit an sich selbst. Also sich zurückzunehmen und das einfach nur auszuhalten und das sein zu lassen quasi.
Mhm.
Also wir werden nicht zum Denken erzogen, wir werden nicht darauf trainiert und wir sind so sehr bei der Zuschreibung zu Individuen. Ach, das ist nur, weil diese Person Und damit biegen wir ab auf so eine Einbahnstraße von individueller Zuschreibung, die ich nicht für besonders hilfreich halte, wenn wir kollektive Probleme lösen wollen.
Mhm. Wobei, was ist das Kollektiv? Das setzt sich auch aus verschiedenen Individuen zusammen, oder?
da kann man drüber streiten, wie sich ein Kollektiv, woraus es besteht. Und ich bin ja sehr systemtheoretisch geprägt. Und da gibt es eben eine Sichtweise auf Systeme, ob das jetzt irgendwie eine Regierung ist oder ein Team oder eine Organisation oder eine Familie oder ein Stadtteil. Die sagen, ein solches System besteht nicht zuallererst aus den Menschen, sondern es besteht aus Kommunikation. Und ich finde, das muss man nicht teilen. Also man muss das nicht so sehen wollen, Aber wenn ich ein System verstehen will, wenn ich verstehen will, wie das tickt, was da so passiert, welchen Mustern und Routinen da gefolgt wird, dann macht diese Sichtweise total Sinn. Weil ich glaube, das kennen wir auch alle. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir arbeiten für irgendeine Firma, die hat irgendeine bestimmte Identität und die folgt bestimmten Mustern und da gibt es so diesen Wohlfühlfaktor, und dann wird die Geschäftsführung ausgewechselt. Das ändert meistens herzlich wenig. Also natürlich gibt es ein paar Entscheidungen oder Prozesse, die solche Individuen beeinflussen. Aber im Gros bleibt die Firma erstmal so, wie sie war, weil die Kommunikationsmuster etabliert sind und die bleiben bestehen. Die hängen nicht an einzelnen Personen. Und das finde ich eben so ein Phänomen, was es spannend macht, auf die Kommunikationsmuster zu gucken.
Was sind denn typische Kommunikationsmuster? Entschuldigung, jetzt bin ich dir zwar ins Wort gefallen, ich bin trotzdem so mutig.
Ja, das stört mich ja in keinster Weise. Also ein Muster, das ich in ganz, ganz vielen Unternehmen, Organisationen treffe, ist, wir schwimmen in unserer Harmoniesuppe. Wir streiten nicht. Wir reden deshalb auch kein Tacheles.
Sondern nur Blabla, so wie du es häufig nennst, ja.
Ja, wir steigen sofort aus, wenn es irgendwie konfliktär werden könnte. Wahlweise durch das gegenseitige Zugestehen, dass wir ja super gerne und harmonisch miteinander arbeiten. Oder den Ausstieg über Humor, das wird ja auch gerne genutzt. Und dann wird das Thema so ein bisschen weggekichert und dann gewechselt. Und ich persönlich merke das ja eben auch. Also ich komme ja als Fremde in eine Organisation und ich komme ja als Störenfried. Also ich gehe da ja nicht rein und sage zu allem, was ich da sehe und erlebe, das macht ihr toll, das ist aber fein. Sondern ich gucke ja und frag auch mal und sage mal, euer Ernst, das so und so zu tun? Oder sagt doch mal, wenn ihr euch selbst beobachtet, bla 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 bla. Und das, was halt immer als erstes passiert, egal was ich tue eigentlich, ist, mir wird die Welt erklärt. Also, Frau Borgert, wir sind hier übrigens folgendermaßen. Und dann wird mir schon mal gesagt, was man hier alles nicht sagen darf, und wie man hier zu agieren hat. Und wenn ich eine dieser goldenen Regeln nicht einhalte, weil ich sie auch einfach nicht kenne, dann werde ich eben eingenordet. Und es wird versucht, mich einzunorden. Also. So was sagen wir hier nicht, also sie machen das immer so und so, das ist aber bei uns nicht üblich und das hätten wir doch lieber anders. Und da merkt man, also da werden sie eben ganz plastisch, die Kommunikationsmuster, die etabliert sind und die einfach immer wieder auch abgefahren werden und abgearbeitet werden.
Mhm.
Im Autopilotmodus.
Mhm. Und ganz konkret, wie könnte man das dann verändern? Beziehungsweise man muss es wahrscheinlich erstmal aufdecken, damit man etwas erkennt, damit man es dann versteht, um es dann ändern zu können. Korrekt?
Korrekt. Und um es tatsächlich ändern zu können, braucht es Energie im System. Also dieses Muster nennen wir jetzt mal die Harmoniesuppe, ne? Also wir haben es hier gerne kuschelig und harmonisch. Wenn das für dieses System, für dieses Team meinetwegen, kein echtes Problem macht, dann kannst du dir 100.000 Mal versprechen, komm, wir üben jetzt mal streiten. Das wird nicht passieren und es wird sich nichts verändern. Weil wir, wenn wir eben komplexe Systeme, was all diese Gruppierungen ja sind, verändern wollen, dann braucht es eine Relevanz. Also es braucht ein relevantes Problem. Sonst entsteht nicht genügend Energie, um das tatsächlich zu verändern.
Steffi, wenn wir das jetzt mal, was du gerade gesagt hast, auf unsere Gesellschaft projizieren. Wir haben ja gerade genügend Probleme in der Gesellschaft.
Haben wir?
Ich denke schon, ja. Denkst du nicht?
Das finde ich die spannende Frage. Also was, wenn wir gesellschaftlich gucken, was zum Beispiel betrachten wir als Problem?
Zum Beispiel die Kommunikation in den sozialen Medien. Oder aber das...
Welches Problem macht? Also die Kommunikation an sich kann ja erstmal kein Problem sein. Die ist da, die können wir beobachten.
Mhm.
Was ist das Problem darunter?
Die Gefühle, die dann entstehen, kann das sein? Ist das dieses, die Emotionen, die dann hochkochen, dieses?
Warum sind gekochte Emotionen ein Problem?
Weil es sich unwohl anfühlt und eben nichts verändert für das Miteinander, wie man die Zukunft anpacken soll.
Könnte ich, also ich will dich nicht triezen, aber ich könnte jetzt sagen, ja, unwohle Gefühle, Claudia, das ist das Restrisiko Leben, dann hast du unwohle Gefühle. Was ist das Problem für uns als Gesellschaft da drin? Unwohle Gefühle bei Steffi oder Claudia sind
nee, so
nicht.
Dann habe ich das falsch ausgedrückt. Eben, dass nichts verändert wird, sondern dass wir in dieser Suppe, das ist jetzt nicht die Harmoniesuppe, sondern vielleicht, sagen wir mal, die polemische Suppe, die Fake News Suppe, die Shitstorms Suppe, ja, weil wir dann immer weiter in dieser Suppe rumschwimmen, keinen Boden bekommen, also wie Fettaugen praktisch obendrauf rumwabern.
Auch ein schönes Bild.
Ne? Und irgendwie sich aber nichts tut. Und wenn du nach dem Fett greifen willst, dann flupp, ist es wieder weg.
Ja, und vielleicht, also steile These an dieser Stelle, vielleicht ist das Ganze sich gegenseitig haten und abwerten und rummoppern überhaupt gar kein Problem für unsere Gesellschaft, sondern lediglich die sichtbare Veränderung in unserer Art und Weise, öffentlich miteinander umzugehen.
Wow. Okay, ja, can be.
Und dass das für Einzelne oder für Gruppen Probleme, also ich will das nicht banalisieren, überhaupt nicht. Ich finde die Tendenzen in unserer Gesellschaft, zum Beispiel Polizisten zu verprügeln oder Sanitäter anzugreifen oder gerade auch Menschen, also so alle, die mit Uniform eigentlich ja helfend unterwegs sind, wie Schmutz zu behandeln, einfach unfassbar. Es ist aber, glaube ich, weil wir es über die Zeit beobachten können, ein Trend. Und ich mache jetzt mal noch eine steile These, ne? Das würde ein gesellschaftliches Problem, wenn wir überhaupt gar keine Polizisten und Sanitäter mehr hätten und die Leute auf der Straße verrecken.
Ja, unbedingt.
Solange das eben, also ich glaube, auf der Ebene ist es für das Gesamt, für die Gesamtgesellschaft einfach noch kein relevantes Problem. Und ich kann mit der Hypothese gnadenlos falsch liegen, das ist mir auch völlig klar. Und sie dient nicht dazu, das zu bagatellisieren, überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir viel mehr Hirnschmalz und Diskurs da reinstecken dürften, die gesellschaftlichen Probleme tatsächlich gut zu beschreiben.
Was ich jetzt so rausgehört habe bei dir, Steffi, ist, dass der Schmerz noch nicht groß genug ist und dass wir deswegen noch nichts richtig anpacken. Gemeinsam denkend angehen.
Ja, es sind eben immer nur bestimmte Teile, für die der Schmerz irgendwie groß genug ist. Und ganz, ganz viele Teile, die haben keinen Schmerz. Wir sitzen ja auch auf der Sonnenseite unserer Gesellschaft. So, wir können nicht ernsthaft behaupten, dass wir einen Schmerz haben. Ja, dann gucken wir mal RTL 2 und dann gucken wir uns die Arbeitsverweigerer an. Dann haben wir noch einen, wo wir den Frust hinschieben können und sagen können, ja, siehste, es liegt doch nur an den Individuen. Und dann könnten wir, also ich weiß, dass wir das nicht tun, aber dann könnten wir halt unserem Tagwerk weiterhin nachgehen. Und es gibt, ich kann diese Relationen ganz oft nicht packen. Ne? Ich weiß zum Beispiel auch in den ganzen Debatten um die vielen, vielen Flüchtenden, die zu uns kommen. Ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, das erste Mal wieder seit Monaten eine Zahl gelesen. Ja, wir reden von Wellen und wir reden von Bedrohung und wir reden von Überschwemmung, ohne irgendwelche Zahlen zu nennen, ohne klarzumachen, wie viele sind das denn? Wo sind die denn? Welche Gemeinden sind denn überfordert? Wie viele sind das denn? Also ich kann das alles nicht greifen. Und das finde ich schwierig, wenn wir das zur Problembeschreibung nutzen.
Weil es eben unpräzise ist, nicht greifbar ist und ja eben häufig auch dazu genutzt wird, um gut Wetter oder schlecht Wetter zu machen. So nehme ich es.
Ja, und auch da sage ich natürlich nicht, es kann ja keine Gemeinde geben, die damit ein Problem hat. Das sage ich damit nicht. Das, natürlich gibt es das. Aber das zur allgemeinen Beschreibung zu nutzen, finde ich einfach zutiefst unfair und vor allen Dingen nicht hilfreich, um das Problem anzupacken.
Hängt das auch mit unserem verschrobenen, so nenne ich es jetzt mal, Menschenbild zusammen, was wir gerade haben? Also wir meine ich jetzt tatsächlich, wir Einzelnen in der Gesellschaft.
Haben wir ein verschrobenes Menschenbild? Ja, aber es wäre mal spannend rauszufinden, was denkt denn Deutschland über den Menschen im Allgemeinen? Also was ist denn unser Menschenbild oder wie viele haben wir denn eigentlich? Ne? Kann man das noch auf irgendeiner Ebene aggregieren und sagen, da gibt es Gemeinsamkeiten, die teilen wir wohl so hier? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Keine Ahnung. Da kann aber natürlich auch jeder für sich individuell mal drüber sinnieren und reflektieren. Also was denke ich über den Menschen im Allgemeinen? Glaube ich, dass der grundsätzlich gut ist, Bock auf Arbeiten hat und kreativ? Oder glaube ich, doch, eigentlich gibt's nur faules Pack in diesem Land?
Ich glaube schon, dass die Frage dergestalt wichtig ist, dass wir sagen, welche Rolle spielt unser Menschenbild für die Gesellschaft, die wir gerade gestalten?
Klar.
Und ich denke, wenn wir dann uns die Gedanken einmal über das Menschenbild, über die Gesellschaft, auch über das gemeinsame Denken, das kollektive Denken, wie du ja vorher auch angesprochen hast, um dann eben in eine Transformation, in eine Veränderung reinzukommen, wenn man sie denn will.
Ja.
Und das ist ja das, was du vorher auch so ich zumindest rausgehört, wenn man es nicht will, etwas verändern, dann kommt man eher ins Blabla und nicht ins gemeinsame Denken. Also nicht in den Diskurs. Oder habe ich dich da falsch verstanden?
Nee, das ist schon richtig. Also ich glaube aber auch, und ich weiß gar nicht, ich bin nicht nah genug dran an wirklich dem tatsächlich politischen Geschehen, aber in Organisationen würde ich das so behaupten, dass die Menschen schon fürchtig glauben, dass sie was verändern wollen, wenn sie Blabla machen. Also es ist ja ein bisschen Schizo, ne? Das ist ja... Das, was jetzt in wenn ich nochmal auf Organisation gucke, das, was in vielen Workshops oder Meetings stattfindet, ist ja, wir reden über Symptome, wir beschreiben die Probleme gar nicht tatsächlich, die wir lösen wollen. Wir erstellen keine Hypothesen, wie die wohl zu lösen wären. Wir überlegen uns nicht, wann sind wir dann erfolgreich mit dieser Veränderung, wann definieren wir das als nicht. Also wir ganz viel, über ganz viele Dinge wird sich gar keine Gedanken gemacht. Und gleichzeitig sind die Menschen davon überzeugt, wir arbeiten ja echt am Change.
Mhm.
Weil wir führen ja ein neues Tool ein oder so zum Beispiel.
Mhm.
Oder wir ändern ja die Organisationsstruktur. Also wir ändern jetzt, wer in welchem Büro sitzt oder welchen Titel trägt.
Mhm.
Und sind davon überzeugt, dass das Change ist. Auch weil die, ich sag mal, diese Vokabeln oder wie, ja, diese Vokabeln in Organisationen alle so ausgefasert sind.
Mhm.
So, also der erste Punkt ist ja schon, dann treffen sich irgendwie 2, 3, 4, 5 Menschen und sagen, komm, wir machen Change. Alle benutzen den Begriff Change. Keiner hinterfragt, was zum Teufel meinen wir denn damit?
Was
heißt denn das für uns?
Was meinst du denn? Was verstehst du unter Change?
Also Change ist für mich erstmal der englische Begriff für Veränderung. Also es ist einfach erstmal eine Veränderung. Und im organisationalen Kontext unterscheide ich vor allen Dingen eine strukturelle Veränderung, was für mich ein Change ist, also das, wofür man diesen Begriff eigentlich benutzt. Wenn wir sagen, wir ändern unsere Verabredung von Zusammenarbeit, das kann die formale Struktur sein, die informelle Struktur. Also wir schaffen einen strukturell veränderten Rahmen, in dem wir miteinander arbeiten. Und Transformation, was ja auch eine Veränderung ist, für mich aber eine Etage tiefer, grundlegender, unten drunter. Da geht's eben an die mentalen Modelle. Also was glauben wir, was haben wir für ein Menschenbild? Also was ist das Menschenbild, das wir in diesem Unternehmen miteinander teilen sozusagen? Also der kleinste gemeinsame Nenner. Was sind unsere Glaubenssätze und Überzeugungen? Was denken wir über uns selbst, über unsere Kunden, über unsere Mitarbeitenden, bla 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 bla. Und auf der Ebene ist das möglich, was ich dann Transformation nenne, weil das eben auch ganz nah am Identitätskern eines sozialen Systems ist.
Mhm. Das Thema Verantwortung, wenn wir das jetzt mal auf Change oder auf Transformation überstülpen oder mit eindenken. Verantwortung schwingt ja überall mit, dass wir mitgestalten, dass wir uns mit einbringen. Und häufig wird Verantwortung, so nehme ich es zumindest, ich war ja sehr individuell verstanden. Aber das ist ja was du vorher angesprochen hast, was wir vielleicht gar nicht mehr so sollten, sondern wir sollten ja eher kollektiv diese Dinge auch betrachten.
Ja, also wir sollten die Dinge kollektiv betrachten. Wir sollten auch gucken, wo gibt es kollektive Verantwortung, was immer das auch sein mag, oder individuelle Verantwortung. Was aber aus meiner Perspektive viel wichtiger ist, ist, dass Verantwortung ist nicht immer nur so diese ganz direkte. Also ich kann direkt Einfluss nehmen und es gibt auch einen direkten Ergebnis. Also wir leben in einer komplexen Welt. Das heißt, das, was ich heute hier tue, zeigt vielleicht erst morgen irgendeine Wirkung. Kann auch sein, zeigt eine Wirkung, die habe ich nicht intendiert, die ist so passiert. Bin ich trotzdem noch verantwortlich? Und da fängt ja meistens das Problem fängt ja immer da an, wo irgendwas passiert, was wir nicht wollen oder was irgendwer nicht will. Und dann heißt Claudia, ist deine Verantwortung, oder? Nee, ist nicht meine, war deine Zuständigkeit. So, und das sind so Dinge, wo wir, das können wir als Kollektiv oder auch als Individuum betrachten, sagen müssen, wir unsere Verantwortung geht über unsere kurzfristigen Horizonte hinaus, zeitlich wie räumlich. Das ist in einer komplexen Welt so. Und ich, also auch für meine, in meiner Beobachtung, haben wir eben uns gegenseitig antrainiert, uns, wenn es nicht mehr so schnieke ist, außer Verantwortung zu ziehen.
Mhm.
Und da kommt vielleicht auch wieder das mit der Schuldzuweisung und dem schwarzen Peter. Und da, finde ich, dürfen wir alle, also als Individuen, alle mal wieder mehr, ach, im Pott würde man sagen, Arsch in der Hose haben.
Mhm.
Ja, da kann man sagen, aber auch das ist ein strukturelles Problem. Ne? Also wer will denn in einem, keine Ahnung, Konzerngefüge, wo man dann an den Pranger gestellt wird, für irgendwas verantwortlich sein? Ja, aber dann sei es doch mal.
Mhm.
Und am Ende des Tages auf jeden Fall für sich selbst.
Mhm.
Ja, und das ist eine Diskussion, die ich manchmal auch mit Führungskräften, aber auch mit Mitarbeitenden führe, die irgendwie sagen, also mein Horror, ne? Die sitzen im Workshop und sagen, ja, ich sitze hier, weil ich kommen musste. Ich sage, nein, sie sitzen hier, weil sie freiwillig gekommen sind. Nee, ich hätte auch was arbeiten können. Warum haben sie es denn nicht gemacht? Ja, mein Chef hat gesagt, ich soll. Ich denke, nein, das stimmt ja alles nicht. Das ist ja nicht richtig. Also jeder Mensch kann entscheiden, in einen Workshop zu gehen oder es zu lassen. Jeder Mensch kann entscheiden, heute dieses Unternehmen zu verlassen oder in diesen Strukturen mitzumachen. Und so die Konsequenz zu tragen für das, was ich tue, davon dürften wir in meinen Augen auch wieder ein bisschen mehr haben.
Mhm.
Ja, dann ist es vielleicht, ja, aber ich habe doch ein Haus gebaut und ich muss doch eine Familie. Ja, und? Und da nicht immer aufzuhören mit dem Denken, sondern zu denken, okay, ist es so schlimm, dann muss ich dafür eine andere Lösung finden.
Mhm.
Ja, aber jeden Status, den wir uns einmal erarbeitet haben oder jede Karrierepfad, den wir einmal eingenommen haben, das muss jetzt aber so weitergehen. Ja, muss es das? Nö.
Mhm.
Und das ist vielleicht was, wo ich ganz persönlich ein bisschen, wie sagt man, konsequent oder sehr konsequent bin. Das hat mir mein Ursprungsfamiliensystem so mitgegeben.
Was hat dir dein Ursprungssystem mitgegeben in der Familie?
Mach die Tür zu, ich will durch.
Aha, interessant.
Also auch wenn's, ich hab zum Beispiel in meiner Angestelltenkarriere zweimal hintereinander in der Probezeit gekündigt. Da sind alle rückwärts vom Stuhl gefallen. Das kannst du nicht machen. Du kriegst nie wieder einen Job, weißt du, wie dein Lebenslauf aus. Da habe ich gesagt, Jungs und Mädels, das halte ich hier nicht aus. Ich will das nicht. Das tut mir nicht gut. Ich kündige. Du hast aber doch neulich schon mal. Ja, mache ich jetzt nochmal.
Mhm.
Das dann auch durchzuziehen, zu sagen, ja, das. Aber es ist meine Lebenszeit und ich kann doch nicht ernsthaft die in einem Kontext verbringen, über den ich den ganzen Tag jammer, aber nichts verändern.
Mhm.
Love it, change it or leave it.
Ja. Mhm. Lass uns nochmal in den Diskurs einsteigen.
Ja.
Guter Diskurs. Steffi, was macht aus deiner Sicht einen guten Diskurs, vielleicht jetzt gesellschaftlich oder auch organisational, aus?
Ein guter Diskurs geht ganz schnell von der Ebene der Meinung, eine Etage tiefer, auf die darunter liegenden Grundannahmen. Also ich will verstehen und von dir lernen, wie du zu deiner Meinung kommst. Also was bringt dich da eigentlich hin? Was sind deine Grundannahmen? Was sind vielleicht auch deine Erfahrungen? Was sind deine Überzeugungen, die Meinung ausmachen? Dann möchte ich darauf rumkauen können. Also es braucht auch ab und zu mal einen Moment von Stille oder von Zeit zu sagen, oh, ich merke, dass mich das total anzickt, was die Knudel da sagt. Muss ich das jetzt kundtun? Ist das irgendwie relevant oder ist das nur meins? Kann ich das mal für mich behalten? Was passiert, wenn ich das zu meiner bisherigen Meinung eigentlich dazulege, um dann zu sagen, okay, also ich spinne ja nur rum, ne? Claudia, ich kann dir nicht folgen, aber wenn wir dies und jenes zusammenlegen, kann dann Gedanke raus werden, der es wert ist, weiter gedacht zu werden. Also dieses Rumspielen mit den Gedanken, mit den eigenen und denen der anderen. Und das hat ganz viel mit Selbstaufmerksamkeit zu tun. Das ist mal eins. Und ich weiß, dass man ja in so Standard-Rhetorik-Trainings immer auch so ein bisschen oberflächlich sagt, ich muss gut zuhören und aktiv zuhören und zuhören wollen. Ja, aber das ist es nicht alleine. Ich muss ja auch auf meine inneren Stimmen hören. Ich muss gucken, was ich mit denen mache. Ich muss mich selbst am besten regulieren. Oder beschließen, jetzt flippe ich aus und das müssen jetzt alle tragen oder was auch immer damit machen. Also dieses, meine Meinung in der Schwebe halten, gestört werden zu wollen, also auch die Befindlichkeit, die da manchmal mit einhergehen, dass es mich aufregt oder dass es mich eben irgendwie total ärgert, was du gerade sagst. Ja, dann ist das so. Und wenn es passend ist, das zur Verfügung zu stellen als Resonanzraum, als Reflexionsmöglichkeit. Und dann eben zu erforschen. Also wenn wir unsere Meinung so alle auf den Tisch packen, zu erforschen, was steckt denn da drin, was am Ende mehr ist, als die Einzelmeinung mitgebracht hätte.
Wenn ich dir so zuhöre, Steffi, dann merke ich in mir, wie die Frage hochkommt, sprichst du von Gesprächskultur?
Ja und nein. Also ich spreche nicht von, liebe Organisationen, ändert bitte eure komplette Gesprächskultur und macht jetzt nur noch Diskurs, sondern ich spreche davon, wir brauchen bestimmte Räume, also Zeiten und Möglichkeiten, um Diskurse zu haben.
Und wenn jetzt eine Führungskraft zu dir kommt, geh mir mal den gedanklichen Schritt, du bist in einem Unternehmen, du wirst gebucht, jetzt als Begleiter, als Berater, als Komplexitätsforscherin. Und die Führungskraft sagt, bei uns läuft irgendwie was nicht ganz rund und wir würden ganz gerne was ändern, auch in unserer Konfliktkultur, in unserem Miteinander, weil die Zahlen gerade zum Beispiel auch nicht so stimmen. Und das ist ja häufig dann vielleicht ein Spiegel dessen, dass die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Wie würdest du dann ganz konkret die ersten Schritte einleiten wollen?
Naja, ich würde natürlich das, was die Führungskraft mir da erzählt, erstmal hinterfragen. Also ich würde zum Beispiel den Zusammenhang von den Zahlen am Markt und der Konfliktkultur, also ne, so, wie ist das hergestellt? Vielleicht steckt da wirklich was drin, weiß ich nicht. Aber ich bin ja ein bisschen nervig. Also ich glaube die Diagnosen, die man mir so präsentiert, erstmal meistens nicht. Es kann ja sein, dass am Ende nach irgendwie ordentlich Betrachtung und Beobachtung und bisschen Analysieren da rauskommt, es ergibt total viel Sinn, dass dieser Bereich oder diese Organisation mal ihre Konfliktkultur beleuchtet. Und das kann man sehr gut in einem Diskurs machen, weil das heißt ja, die Gruppen reflektieren ihre kollektiven Bewertungsmuster. Also wie ist denn zum Beispiel, wie ist denn Konflikt bei uns heute konnotiert? Ja, alle sagen, Oma schon immer gesagt, vertragt euch, wollen wir nicht haben, soll weg. So, was heißt das konkret? Was passiert denn tatsächlich, also beschreiben, was tatsächlich passiert, wenn irgendwo also ein Konflikt auftaucht? Was ist denn überhaupt ein Konflikt? Also wie benennen wir das denn? Wie ist denn das definiert? Was sind die Muster, nach denen wir da heute drauf reagieren? Dann kann man ein bisschen Input geben, Angebote machen. Was wären denn andere Muster? So könntet ihr dieses, das und jenes tun. Um das vielleicht auch verproben, um dann irgendwann eine Verabredung zu finden und zu sagen, okay, ab jetzt werden wir diese Dinge so tun und nicht mehr so tun.
Ist das so eine Art Balance zwischen individueller Autonomie und kollektiver Verantwortung?
Ist es das nicht immer? Glaube ich.
Ja, kann sein, muss aber nicht. Ich glaube manchmal, es hängt nicht auch viel, ich formuliere es mal lieber doch in der Frage, fühle ich mich bei dir ein bisschen sicherer. Hängt das nicht auch viel mit den Machtverhältnissen zusammen, egal wo wir uns jetzt bewegen, ob es eine Organisation ist, Institution oder Gesellschaft, Politik, weiß der Geier was? Ist es nicht ein Machtverhältnisproblem?
Ah, jetzt hätte ich, wäre ich schon wieder geneigt, eine Gegenfrage zu stellen. Hängt nicht alles mit den Machtverhältnissen zusammen? Also, ja, das tut es natürlich. Und jetzt würde ich, ganz gerne mal kurz ausholen. Also, ein Diskurs, so wie ich ihn verstehe, findet ja immer, also ein Diskurs findet immer statt. Es gibt ja keine diskursfreie Zone, sondern es wird ja permanent soziale Wahrheit generiert, bei allem, was die Menschen in einer Organisation so tun. Also zum Beispiel die soziale Wahrheit, wir lieben unsere Harmoniesuppe und die soll uns auch keiner wegnehmen.
Weil die so gut schmeckt.
Weil es da drin so kuschelig ist. Warum auch immer. Und uns das als Individuum ja auch hübsch in Ruhe lässt, das bringt ja auch ein paar Vorteile mit sich. So, und das ist ja ein Diskurs, der auch permanent stattfindet. Und der ist sowohl machtgetrieben als auch machtbildend. Das ist der immer. Alles, was wir Menschen miteinander tun in der Kommunikation, ist quasi von Macht durchzogen und stärkt oder bildet quasi auch die Macht, also die Veränderungsmöglichkeit. Und sie ist eben, Macht ist eben für mich nicht an Individuen gebunden und schon gar nicht an Menschen mit einem formalen Titel auf der Karte, sondern da geht es ja auch viel mehr drum, wer in einer Situation bestimmte Ressourcen hat oder Fähigkeiten, Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und Macht auszuüben, sozusagen. So, das ist das eine. Der ist immer Macht gebunden und gleichzeitig, und da wird's im Kopf vielleicht ein bisschen tricky am Anfang. Wenn wir einen Diskurs gestalten, also einen Diskursraum gestalten, dann sollten wir uns darum bemühen, den in einem herrschaftsfreien Raum stattfinden zu lassen. Ja, und da schnallen manchmal die Menschen ab und sagen, what? In einer Organisation ein herrschaftsfreier Raum? Und das ist ja in Anlehnung auch an Jürgen Habermas, wohl wissend, dass es einen vollständig herrschaftsfreien Raum nicht geben kann. Sollten wir uns darum bemühen, wenn wir in einen Diskurs gehen, die zum Beispiel formal-hierarchischen Unterschiede nicht zu wirksam oder zu groß werden zu lassen. Ja, und das ist eben auch eine Verabredung, die man miteinander trifft und wo man guckt, können sich alle darauf einlassen, wie gut gelingt das, mal mehr und mal weniger. Aber so eine Verabredung zu sagen, okay, wir versuchen, einen Diskurs zu führen, ohne dass der Chef, der auch mit im Raum sitzt oder wo auch immer sitzt, permanent reinregiert. Dann kriegen wir keinen sinnsetzenden Diskurs zustande. Dann kriegen wir wieder nur die Meinung von einem.
Okay, das heißt, Macht in dem Sinne, so habe ich dich jetzt gerade verstanden, ist dann wichtig, wenn es darum geht, Entscheidungen zu fällen. Dass dann die Führungskraft oder der Führende oder die Führende eine Entscheidung fällt. Aber diese Entscheidung zu fällen darf nicht so weit gehen, dass sie im Diskurs die Menschen einengt im Miteinander, im Dialog, in der Ausführung, im Denken.
Ja, also ich glaube, mein Punkt ist, ich betrachte Macht nicht gekoppelt an Führungskräfte.
Sondern?
Gar nicht.
Gar nicht, okay.
Macht ist einfach eine Dynamik, die quasi zwischen den Menschen existiert und sich entfaltet. Und der Macht als Dynamik ist ja völlig Wurst, bei wem Chef auf der Visitenkarte steht. Weil ich meine, das kennen wir ja auch in Gruppen, keine Ahnung, ich bin vielleicht die Vorgesetzte, aber jeder weiß, wenn er eine schnelle Entscheidung haben will, geht er zu Claudia. Das weiß ja jeder, das haben wir nur nicht aufgeschrieben. Das hängen wir nicht ans schwarze Brett, aber es ist eben auch eine strukturelle Verabredung, die wir alle kennen und nach der wir uns richten. Und also was ich auch ganz oft als Argument höre, ja, aber Diskurse, dann reden doch immer die, die immer reden und die, die nie reden, machen den Mund nicht auf. Und das ist eben eine Frage des quasi der Diskursgestaltung. Also das ist ja kein frei, da sitzt ja nicht eine Gruppe hin und wir sagen, heute redet ihr mal über Konflikt, bitte schön, auf geht's. Sondern so ein Diskurs in meiner Welt ist geführt. Also da gibt es Input, da gibt es Reflexionsfragen, da gibt es Interaktionsangebote, das ist timeboxed, also das ist ein super stringenter Prozess. Und dadurch, dass, wenn der gut didaktisch gut aufbereitet ist, dann führt er die Menschen eben ganz schnell weg von dieser Oberflächlichkeit hin zu echter gemeinsamer Reflexion. Und das nivelliert auch schon mal ordentlich, was so an Formalspielchen üblicherweise passiert.
Das ist jetzt ein gutes Stichwort, formal übliche Spielchen. Steffi, wie bringen wir denn die Menschen dazu, wirklich partizipativ sich auch einzubringen in diesen Diskurs, um praktisch zu reflektieren, um in eine gewisse Tiefe auch durch den Diskurs zu geraten? Du hast es vorher selber angesprochen, wenn da einige sind, die sagen, oh, das sind dann die Introvertierten, die sagen dann wieder nichts und es reden immer nur die gleichen. Jo. Wie würdest du das angehen, anpacken?
Also zum einen ist meine Empfehlung immer, das in kleinen Gruppen zu machen. Das ist auch was, was meine Arbeit vom Dialogischen unterscheidet. Also keine 30 Mann mit Klangschale in der Mitte, sondern kleine, maximal 5, 6 Personen, die miteinander sprechen. Aber deine Frage, ich verlabere mich gerade, deine Frage war nach den Stillen, nach den...
Nee, die Frage war eigentlich, wie wir es ermöglichen, dass Menschen wirklich partizipativ sich auch einbringen.
Indem wir sie fragen und indem wir ihnen nachweislich beweisen, dass wir das ernst meinen.
Unsere Frage.
Wir wollen alle mitgestalten. Üblicherweise, ist ja, denn man hat es uns aberzogen und abgewöhnt, wollen wir liebend gerne mitgestalten. Mein Menschenbild. Ne? Der Mensch ist nicht per se am liebsten Schaf oder Lemming, sondern will gestalten. So, wir lernen aber in unseren Organisationen rucki-zucki, dass Mitgestalten immer nur sehr begrenzt gewünscht ist und am liebsten nur im Sinne des Vorgesetzten, der Vorgesetzten, bla bla bla. So, das heißt, wenn ich das in einer Organisation etablieren will, dann brauche ich auch jemanden mit der formalen Macht, das zu wollen und das umzusetzen, weil das heißt nämlich Ergebnisoffenheit. Ich kann nicht vorweggeben, was dabei rauskommt, nicht im Detail. Und das ist die Schwierigkeit für viele Organisationen. Mhm. Weil auch in Geschäftsführung oder Vorständen oder bei Führungskräften ist agil oder Partizipation ganz oft noch, ihr könnt das jetzt selber gestalten, aber es kommt bitte das Ergebnis raus, auf den Punkt. Und das kannst du vergessen.
Ja gut, weil nicht Ergebnis.
Keine Partizipation.
Ja. Was rätst du den Menschen, die in ihrem Umfeld, in ihrem Tätigkeitsfeld gerne Veränderungen anstoßen wollen, aber auf enormen Widerstand stoßen?
Ich kann das so pauschal nicht beantworten, weil immer die Frage ist, was ist denn konkret in einer Situation der Widerstand, den sie erleben? Und ich glaube, was ich jedem Menschen immer rate, ist zu beobachten. Also auch nochmal einen Schritt zurückzugehen, weg von den eigenen Zuschreibungen. Also ich mache das mal konkret. Ich habe ja in meiner Karriere als Führungskraft in der IT viele Jahre für ein wirklich tolles Unternehmen gearbeitet, dem ich heute noch dankbar bin für die Riesenspielwiese, die ich zur Verfügung hatte. Aber es hat mich auch einige Nerven gekostet, weil ich hatte einen tollen großen Kunden mit vielen schönen Problemen. Und dann haben wir da irgendwie mit ein paar Consultants und so gesessen und haben überlegt, wie man das lösen könnte. Und dann bin ich ins Unternehmen zurück und habe gesagt, hier gibt's Opportunities, wir können hier was machen, war auch für uns vielleicht was Neues, um diesen Kunden glücklich und Geschäft generieren, bla bla bla. Und alle haben immer gesagt, oh nö. Nö. Die Beraterbereiche haben gesagt, wir haben keine Ressourcen mehr dieses Jahr. Das Produktmarketing hat gesagt, ist nicht in unserer Strategie für dieses Jahr verankert. Und die anderen haben auch alle irgendwas von Budget und nicht möglich und jetzt nicht und gerade nicht. Und ich stand da ganz auf Fassung und habe gedacht, was stimmt denn mit euch nicht? Wir wollen Geschäft machen, also wir müssen Geschäft machen. Wir haben hier Möglichkeiten und ihr habt noch nicht mal Bock, drüber nachzudenken. Und ich habe mich sehr an den Menschen abgearbeitet. Also ich habe halt auch entschieden, okay, ich bin von einem Haufen Deppen umgeben. Und habe mich an den Menschen abgearbeitet, was natürlich nichts genützt hat. Aber ich hatte gar keine andere Strategie. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Und wenn ich heute da drauf gucke, würde ich mir raten, Mädel, nimm mal Gas raus, geh mal einen Schritt zurück und guck mal auf das große Ganze dieser Organisation. Also welchen Zwängen, welchen Vorgaben, welchen Incentivierungen, welchen Strukturen unterliegen denn die handelnden Personen? Und guck dir mal das Gesamtsystem an. Und dann ist super leicht nachvollziehbar, ja, eine Organisation, die von sich selbst, also auch in ihrem mentalen Modell sagt, wir sind der absolute Fels in der Brandung für unsere Kunden. Da willst du ganz viele schnelle Veränderungen. wird schwierig. Ja, also das hat für mich im Nachhinein so viel Erklärungsmöglichkeiten geschaffen, dass ich grundsätzlich immer raten würde, tritt einen Schritt zurück, versuch mal auf die Zusammenhänge zu gucken, auf die Strukturen, weg von den Menschen und versuch das System zu verstehen. Mhm. Und dann kannst du dir überlegen, glaube ich, ich kann das, ich will das verändern, wo müsste ich ansetzen, was müsste ich tun? Oder würde ich mich da dran zu Tode rödeln? Und dann habe ich gekündigt.
Mhm.
Also, und das ohne Groll, aber es war vorbei. Also diese Beziehung war dann eindeutig einfach vorbei.
Wir haben im Vorgespräch schon mal ganz kurz darüber gesprochen, am System zu arbeiten ist immer effektiver und auch besser als im System zu arbeiten. Mhm. Passt das jetzt hier dazu, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast?
Das passt total dazu.
Möchtest du noch mal kurz eingehen drauf, wie wir das unterschieden haben, am und im System zu arbeiten?
Also ich habe eindeutig im System gearbeitet. Ich bin von Pontius zu Pilatus und habe allen gesagt, ihr seid doof, jetzt macht doch mal mit, jetzt kommt doch mal. Und am System zu arbeiten hätte bedeutet, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, eine neue Verabredung zu finden. Also erstmal überhaupt vielleicht zu entscheiden, das, was mein Kunde will, ist völlig Schnurz für dieses System und es einfach nicht mehr zu tun. Aber am System würde vor allen Dingen auch erstmal bedeuten, die Strukturen zu betrachten. Wofür wird das Produktmarketing incentiviert? Aha, nur für Standard 0815 Produkte, aber nicht für neue Ideen. Ah, vielleicht lösen wir das mal auf. Vielleicht überlegen wir mal, Incentivierung ganz einzustampfen oder auch einen Teil auf Neuerungen zu setzen, damit die überhaupt eine Veranlassung haben, was Neues anzupacken. Also solche Dinge, das sind ja Strukturen, solche Dinge anzugehen. Und dafür braucht es eben auch immer jemanden mit formaler Macht, diese Entscheidungen treffen zu können.
Hm. Dass sich am System was ändern kann.
Ja, dass das System verändert wird.
Steffi, wenn du, sagen wir mal, es wären jetzt 10 Jahre vergangen und du schaust zurück. Was wäre ein Zeichen dafür, nach deiner Meinung, dass sich etwas in der Gesellschaft oder auch in der Organisation im Miteinander wirksam geändert hat, dass irgendetwas wirksam geworden ist?
Wir hätten einen, also wenn ich jetzt nochmal so auf Social Media gucke, wir hätten einen anderen Umgangston miteinander. Wir würden gemeinsam nach mehr Möglichkeitsräumen gucken, statt danach, wen kann ich jetzt mal doof finden und das auch kundtun. Wir hätten Politiker, Politikerinnen, die in Talkshows sitzen und regelmäßig sagen, das weiß ich nicht, aber ich habe eine Hypothese. Was denken denn die anderen zu der Hypothese? Wir hätten vielleicht auch Strukturen, die flexibler sind, also wo sich auch ein Rad mal wieder zurückdrehen lässt und nicht, weil wir das niemals tun, Räder immer nur in eine Richtung gedreht werden. Wir würden vielleicht auch, wenn ich jetzt nochmal einen Moment in der Politik bleibe, wir würden vielleicht nicht ausgerechnet die Minister und Ministerinnen, die schon Millionen, Milliarden versenkt haben, wieder mit einem hübschen Ministeramt versorgen. Wir würden vielleicht mehr direkte Demokratie haben. Also viel mehr Bürgerräte, Ähnliches. Weil wir dann mehr Partizipation möglich machen würden, das wären für mich. Also an der Oberfläche wäre es aber vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen und reden.
Also es ist einmal die Sprache, der Austausch miteinander, der dir so sehr auch am Herzen liegt, so habe ich das jetzt mal rausgehört. Aber was hast du noch für weitere Visionen für eine zukünftige Gesellschaft?
Da müssen wir jetzt eigentlich auch über KI reden. Natürlich. Jo. Also ich bin Informatikerin. Das treibt mich selbstverständlich auch um. Ich fantasiere mehr in Dystopien als in Utopien, fürchte ich. Was auch so ein bisschen dem momentanen Hype geschuldet ist und dass es so unfassbar viele KI-Experten gibt, die, glaube ich, alle niemals einen Informatik-Lehrstuhl von innen gesehen haben. Was bis zu einem gewissen Grad nicht schlimm ist, aber irgendwann dann doch. Ich würde einfach auch auf der globalen Ebene mehr Räte, Konsortien, Gremien, wie immer man es nennen will, sehen, die wirklich Probleme wälzen. Aber ich weiche schon wieder ab von deiner Frage, ne?
Also das ist für mich auch schon wunderbar. Das ist
Wir können ja mal eine Woche darauf verwenden, uns hinzusetzen und irgendwie wirklich zu versuchen, die Erderwärmung zu verstehen.
Mhm.
Oder so.
Oder aber wir fangen ganz anders mal so trivial an, erstmal zu gucken, dass wir uns Menschen überhaupt verstehen. Wie tickt er, wie tickt sie und warum und wozu?
Ja, und da bin ich gar nicht so sicher, ob das immer so wichtig ist. Also für die großen globalen Probleme und die systemischen Dinge, also das macht Spaß, ne? Klar, das macht total Spaß. Aber ich gebe dir mal ein Beispiel, wo mich das immer mal wieder schockt. Ich sitze neulich bei einem Kunden, also Führungsrunde, alles Herren. Gott sei Dank auch im Pott, also wir konnten Tacheles reden. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, ist auch völlig irrelevant. Auf jeden Fall guckt der eine mich so an und sagt, ja, Sie sitzen mir gegenüber, Sie haben ein blaues Oberteil an, Sie sind Informatikerin, ich weiß genau, dass Sie super, super, super kleinteilig und präzise arbeiten. Dieses Unternehmen hat alle seine Menschen, alle, durch das DISC-Modell gejagt und in Typen kategorisieren lassen. Und dann war der Meinung, nach 3 Sätzen weiß der, dass ich eine blaue bin. Mhm. Da könnte ich aus den Schuhen hüpfen.
Blau ist, glaube ich, gewissenhaft, ne? Oder sowas, ne?
Ja. Ja. Jetzt war ich ja selber Führungskraft in einem Unternehmen, die gerne ihre Führungskräfte durch das DISC-Modell gejagt hat. Mein blauer Anteil ist relativ gering, der geringste von allen übrigens. Und davon mal ganz abgesehen, ich finde das fatal. Also klar macht das Spaß, irgendwie zu gucken, Claudia, was bist du denn für eine? Wie kann ich dich denn am besten bedienen? Das ist so unterkomplex, da möchte ich immer schreiend rauslaufen.
Kann ich.
Und ich glaube nicht, dass wir uns jemals verstehen können, also erfassen können im Sinne von Vorhersagbarkeit oder möglichst guter Beschreibung.
Gut, verstehen ist vielleicht auch ein Wort, was ein bisschen zu undifferenziert ist, aber dass wir sagen, dass wir vielleicht das ein oder andere eher nachvollziehen können. Könntest du da eher mitgehen?
Aber hat das nicht viel mehr mit mir zu tun als mit dir?
Wenn wir im Globalen denken, dann ist es für mich eher eine gemeinsame Soße. Wo wir alle uns mit einbringen und wo der Einzelne auch wichtig ist, aber eigentlich untergeht im Kollektiv.
Ja.
Und dann finde ich schon manchmal wichtig, jetzt als Beispiel, wenn man sich die großen politischen Treiber vielleicht jetzt gerade anguckt, ob sie jetzt Trump oder weiß der Geier Erdogan oder so auch heißen, dass man ein bisschen nachvollziehen kann, wie die schwingen vielleicht und woher kommt das überhaupt, wie sie gerade schwingen? Was ist vielleicht ihre Idee hinter ihrem Verhalten? Das meine ich auch, wenn ich jetzt von Verstehen spreche, weißt du, dieses, dass man eher etwas nachvollziehen kann, wie der andere gerade unterwegs ist, damit man vielleicht auch in der Zukunft ein Miteinander überhaupt einen Diskurs angehen kann. Weil ich glaube, das ist jetzt aber auch wirklich meine Hypothese, ich denke, in den Diskurs können wir erst dann eintreten, wenn wir alle bereit sind, uns auch auf den anderen einzulassen. So habe ich dich zumindest vorher auch verstanden. Und auch auf seine Gedanken und das auch dann so stehen lassen, ohne es zu bewerten, ohne es abzutun.
Also in einen gemeinsamen, sinnsetzenden Diskurs ja. Aber dass genau Trump und Co. KG den Diskurs in Teilen auch einfach bestimmen, wie er geführt wird, ist eben auch nochmal ein Zeichen dafür, dass das immer machtgetrieben und machtbildend ist.
Was meinst du?
Also mit Trump können wir keine, sicherlich nicht irgendwie, komm, halt mal deine Meinung meine Hypothese. Halt mal deine Meinung in der Schwebe und lass uns mal gucken, was passiert, wenn wir gemeinsam auf Erforschungsreise unserer Sichtweisen gehen. Gleichzeitig ist er aber diskursbildend oder ist das, was er tut, natürlich diskursbildend.
Weil?
Ja, weil er die Macht dazu hat, bestimmte Dinge einfach zu stanzen und zu sagen, so, zack.
Mhm. Dann kommen wir jetzt aber genau zu dem Punkt, den wir ja vorher schon besprochen haben, dass Machtverhältnisse im Diskurs Veränderungen hervorbringen. Und da hattest du ja vorher gesagt, so habe ich dich zumindest verstanden, dass die Macht an sich das nicht wäre.
Ja, und gleichzeitig gibt es ja formale Macht. Es ist der mächtigste Mann der Welt, keine Ahnung, also Amerikas Präsident, der kann einfach Dinge tun, Punkt. Und der tut das, Punkt. Mhm. So, das ist eben ein Teil, und das ist nicht eine Frage von, was ist denn Macht, sondern es ist eine Frage davon, welche Machtmöglichkeit, mir fällt gerade kein passendes Wort ein, hat der Typ denn eigentlich? Genauso wie natürlich der CEO eines Unternehmens bestimmte Entscheidungen treffen kann. Der kann mal bestimmte Flöcke setzen, Punkt. Also ich bin mit Donald Trump stelle ich mir einen praktischen Diskurs, wo wir uns hinsetzen und uns fröhlich austauschen, sehr schwierig vor.
Also ich sehe ihn, ich würde ihn gar nicht sehen, ehrlich gesagt.
Nee, ich auch nicht.
Die steile Hypothese aufstellen, die geht mit ihm gar nicht.
Ja, und das ist ja so ein bisschen der Trend auch, also allein schon in Europa, dass wir uns da ja auch immer weiter weg entfernen, scheinbar von, wir wollen unsere soziale Wahrheit gemeinsam finden und wir wollen wirklich auch diverseste Sichtweisen mitnehmen und gucken, was daraus entsteht, sondern wird ja alles so ein bisschen eindimensionaler.
Sehr linear, so würde
ja.
Ja. Steffi, wir kommen langsam auf die Zielgerade vom Podcast. Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du unbedingt wahnsinnig gern auch zu deinem Buch zum gemeinsamen Denken und sowas beantwortet hättest?
Bestimmt. bestimmt. Ich habe so, also was ich, wo auch ein Beispiel zu im Buch steht, was sich für mich irgendwie ganz gut etabliert hat über die letzten Monate, ist, wenn ich mit Organisationen arbeite und mit Gruppen in Organisationen, ist, dass wenn die irgendwie was bearbeiten, diskutieren, ihren Purpose, ihre Werte, ihres, so ist jetzt unsere nächste Regel, unser nächstes Leitprinzip oder was auch immer, dass sie so ein bisschen das Diskursprinzip von Habermas mitnehmen, weil ich das total simpel und anfassbar finde. Also da geht es ja irgendwie drum, wenn wir sagen, so im Diskurs haben wir jetzt die goldene Regel gefunden, die Norm gefunden, die jetzt für uns gelten soll. Dann guckt man sich die Norm an und im Buch habe ich ein Beispiel benutzt von irgendeinem Wertegedöns, da sagt der, also hat Unternehmen in der Tat über ihre Werte diskutiert und der CEO hat gesagt, ist mir alles Wurst, aber Fairness muss unbedingt ganz oben stehen. Wichtigster Wert, können wir nicht drauf verzichten. Und dann fragt man sich, wenn man dem Habermas folgt, erstmal, können alle grundsätzlich diesem Wert zustimmen, dass Fairness wichtig ist? Dann nicken eigentlich alle Menschen und sagen, ja, Fairness immer echt total wichtig. So, und das zweite Prinzip bei Habermas ist das der Universalisierung. Das ist nämlich die Frage danach, ob alle mit diesem Prinzip, also der Fairness in diesem Fall, und den Konsequenzen, die daraus entstehen, gut leben können und ohne Rücksicht auf Verluste mitmachen. So, und in dem Fall war es eben so, dass wenn die anwesenden Menschen mal kurz reflektiert hätten und den Mut gehabt hätten, also es war kein herrschaftsfreier Raub, den Mut gehabt hätten, den Mund aufzumachen, dann hätten sie gesagt, lieber CEO, Fairness haben wir bei uns nicht, weil wir quetschen unsere Lieferanten aus, und können so diesen Wert überhaupt nicht leben oder überhaupt nicht herstellen. Das ist TINF. Und das wäre, finde ich, ein gutes Diskursergebnis, auch mal zu sagen, so, wie wollen wir jetzt eigentlich miteinander handeln und umgehen? Und ist das realistisch oder ist das Augenwischerei? Und wenn es Augenwischerei ist, kann es weg. Da müssen wir nochmal neu überlegen. So gut wie alle Organisationen ihre Leitbilder aus dem Marketingflur abhängen.
Ja, und aus der Homepage rausnehmen und so, denke ich mal.
Ja.
Ne?
Ja.
Steffi, wenn ich dir jetzt die Bitte ans Herz trage, dass du unser Gespräch in ein paar Worte zusammenfassen müsstest und würdest und könntest und dies dann auch tätest, welche Worte wären das?
Vielschichtig, keine einfache Lösung. Es bleibt im Wandel.
Wunderbar. Steffi, ich danke dir von Herzen für den Austausch. Mir hat es sehr viel Freude bereitet, mit dir zu sprechen und die ein oder andere Hypothese aufzustellen und auch da stehen zu lassen, zu sagen, ich habe keine Ahnung und dass wir beide eben auch an dem Punkt sind, wo wir sagen, wissen wir nicht, aber wir arbeiten dran.
Genau. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich danke dir für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Und dann sage ich einfach mal bis bald, Steffi.
Bis bald.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?